Danke, Vater, für den Tag und dass wir zusammenkommen können in deinem Namen. Und ich bitte dich einfach, dass wir gute Gedanken jetzt über dich haben und von dir über uns lernen. Amen. Silvester ist ja gar nicht mehr so lange hin. Und ich habe letztes Jahr Silvester mit Freunden gefeiert, die alle ungefähr so alt waren wie ich und die auch alle mehr oder weniger christlich sozialisiert waren. An ein Gespräch kann ich mich noch ziemlich gut erinnern. Das habe ich mit einem geführt, den nenne ich mal Nathanael. Und ich habe noch länger darüber nachgedacht, weil der Nathanael, der ist auch christlich aufgewachsen, erzogen worden und hat auch ja, geglaubt und ist mit Gott so seinen Weg gegangen. Und irgendwann war das nicht mehr so. Und ich habe ihn gefragt, ob ihm irgendwie was fehlen würde oder ob, ja, ob er irgendwas vermissen würde aus der Zeit, wo er geglaubt hat. Und da hat er gesagt, nein, also ihm fehlt nichts. Und er wüsste jetzt auch gar nicht, was ihm das Evangelium geben könnte, was, ja genau, was das irgendwie für eine Kraft sein könnte. Und der Paulus, der hat an die Korinther einen Brief geschrieben, in dem es auch um Menschen geht, die ja, nichts mit der Botschaft anfangen können, denen das nichts gibt. Denn Christus hat mich nicht beauftragt zu taufen, sondern das Evangelium zu verkünden. Und das darf nicht mit kunstfertigen Worten geschehen, weil sonst der Botschaft von Christus und seinem Tod am Kreuz die Kraft genommen würde. Mit der Botschaft vom Kreuz ist es nämlich so. In den Augen derer, die verloren gehen, ist sie etwas völlig Unsinniges. Für uns aber, die wir gerettet werden, ist sie der Inbegriff von Gottes Kraft. Nicht umsonst heißt es in der Schrift, die Klugen werde ich an ihrer Klugheit scheitern lassen, die Weisheit derer, die als weise gelten, werde ich zunichte machen. Wie steht es denn mit Ihnen, den Klugen, den Gebildeten, den Vordenkern unserer Welt? Hat Gott die Klugheit dieser Welt nicht als Torheit entlarvt? Denn obwohl sich seine Weisheit in der ganzen Schöpfung zeigt, hat ihn die Welt mit ihrer Weisheit nicht erkannt. Deshalb hat er beschlossen, eine scheinbar unsinnige Botschaft verkünden zu lassen, um die zu retten, die daran glauben. Die Juden wollen Wunder sehen, die Griechen fordern kluge Argumente. Ich dachte, als ich den Bibeltext gelesen habe, irgendwie ist da so eine ganz starke Polarität da. Also auf der einen Seite so die menschliche Weisheit, die sagt, das Evangelium ist irgendwie Unsinn und unverständlich und sogar gotteslästerlich. Und auf der anderen Seite eben so Gottes Weisheit, die sagt, dass die andere Weisheit eine Torheit ist, also eine Dummheit, und die ihr überlegen ist auf jeden Fall. Und was ich auch finde, Paulus schmeißt hier so mit Begriffen um sich, also die Klugheit der Welt, menschliche Weisheit, Botschaft, kunstfertige Worte, ohne überhaupt zu erklären, was er damit genau meint. Aber ich finde, es lohnt sich, da mal näher nachzuschauen. Also vielleicht wussten die Korinther, was er meinte, aber ich denke, wir können da noch mal genauer nachhaken, was da gemeint sein könnte. Und dafür schauen wir uns diese beiden unterschiedlichen Pole an und wir fangen mal mit der menschlichen Weisheit an. Paulus hat es ja vor 2000 Jahren an die Korinther geschrieben und was dort Weisheit war und was heute Weisheit ist, vielleicht ist das auch ein Unterschied. Um mal das so vergleichen zu können, habe ich so drei Kriterien, also so Weisheit von Menschen, Weisheit von den Vorbildern, den Vordenkern, die ja auch im Text genannt wurden und vielleicht so eine Weisheit in der ganzen Kultur. Genau. Die Menschen, die in Korinth gelebt haben, haben zu großen Teilen an griechische Götter geglaubt oder römische Götter, die sind sich vielem ähnlich. Und das sind Götter, die alle zusammen gewohnt haben und die sich ständig gestritten haben und die sauer aufeinander waren und viel Macht haben wollten. Und bevor sie Macht abgegeben haben, haben sie lieber ihre Kinder aufgegessen. Oder wenn jemand ihr Aussehen beleidigt hat, haben sie einen Krieg angefangen, wo dann halt ein paar tausend Menschen gestorben sind, so in den Sagen. Also irgendwie Götter, die ja, sehr unähnlich sind zu einem Gott, der sich erniedrigt, weil er Menschen liebt. Paulus hat auch mal Korinth besucht. Das können wir auch in der Apostelgeschichte lesen. Und dort begegnet er einem Gallio. Gallio ist quasi der Chef dort gewesen, der Prokonsul. Und die Juden schleppen Paulus vor den Gallio und der soll richten über ihn. Aber Gallio hat gar keinen Bock und sagt, nee, das geht mich nichts an. Ich will hier gar keine Verantwortung übernehmen. Und daraufhin wird ein Synagogenvorsteher zusammengeschlagen von den Juden oder ja, von denen, die dort eben den Paulus hingeschliffen haben. Und auch da reagiert der Gallio gar nicht und übernimmt überhaupt gar keine Verantwortung. Also das ist jemand, der gerne da die Macht haben möchte, aber überhaupt keine Verantwortung übernehmen will. Das war also eine Gesellschaft oder eine Kultur, in denen Menschen an hochmütige Götter geglaubt haben, die ganz weit weg von ihnen waren und die sehr stolz waren. Und es gab Mächtige, also irgendwie so Vordenker oder die Vorbilder, die auch nicht Verantwortung übernehmen wollten. Und so eine Kultur, die reibt sich ja schon krass damit, dass ein Gott sich eben selbst erniedrigt, dass er stirbt freiwillig und alle Privilegien aufgibt, um Menschen bei sich haben zu können. Dass da diese Kultur, die ja die göttliche Weisheit nicht versteht, ist irgendwie ja fast vorhersehbar oder logisch. Genau, wie ist es denn heute? Ich selbst bin jetzt keine Expertin für Nichtglauben, weil ich einfach immer christlich aufgewachsen bin und behütet immer von Jesus gehört habe. Deswegen habe ich eine Freundin aus der Schule gefragt, die schon früher immer ziemlich kritisch war, was so Glaubensdinge anging. Warum findet sie denn das alles seltsam? Also, wenn du hörst, da gibt es einen Jesus, der ist für deine Sünden gestorben und der war vorher Gott und hinterher sind dir deine Sünden vergeben, weil er wieder lebendig geworden ist. Was denkst du, warum findest du das seltsam? Und dann hat sie erstmal irgendwie erwartbar gesagt, ja, also ich bin halt damit nicht aufgewachsen und deswegen kann ich damit nichts anfangen, dass es keinen Gott gibt, aber es freut mich voll für alle, die daran glauben können, dass sie da irgendwie geborgen sind. Aber dann hat sie was ziemlich Spannendes gesagt. Und zwar meinte sie, sie findet es ganz, ganz komisch, dass da jemand Verantwortung für ihr Handeln übernehmen sollte. Dann könnte sie ja irgendwie machen, was sie wollte und dann müsste sie sich darauf verlassen, dass wer anders der Sündenbock für ihre Sachen ist, also ein Gott, der Sündenbock ist. Und es wäre dann auch einfach gar nicht fair und das fand sie so seltsam oder findet sie so seltsam, dass sie ja, das überhaupt nicht annehmen kann. Und ich finde es spannend, weil im Kern haben die Griechen oder Römer von früher das gleiche Problem wie sie heute. Also der Gedanke, dass ein Gott sich klein macht für sie, ist so weit weg, dass sie damit nichts anfangen kann. Ja, also sicher ist sie nicht Sprecherin für alle Nichtchristen, die heute leben, aber hier fand ich es schon spannend. Ich habe mal das Internet gefragt, wer denn so die Vordenker oder Vorbilder unserer Gesellschaft sein könnten und habe gegoogelt, wichtigste Menschen. Und je nachdem, welche Internetseite man fragt, kommen da spannende Leute raus, aber meistens sind Menschen wie Elon Musk, Donald Trump, Bezos, Putin. Also alles so Machtmenschen, die viel Geld haben, die ja irgendwie dem Gallio von früher auch ein bisschen ähnlich sind. Also ja, von denen man irgendwie hört, dass sich deren Lebensstil auch nicht so gut mit dem Evangelium vereinbaren lässt. Dann bin ich noch zur Kultur gegangen und vielleicht liegt es daran, dass wir jetzt einfach ein bisschen weit weg sind von der Kultur damals. Deswegen ist es einfacher, das nicht so differenziert zu sehen. Aber wenn wir heute leben oder was da schauen, was es dafür oder wie Menschen in unserem Alltag leben oder was da für eine Weisheit hintersteht, dann finde ich es ganz schwierig, so Einzelne zu benennen, weil so viele unterschiedliche Arten zu leben gibt und so ein hoher Individualismus da ist, was vielleicht auch irgendwie so eine Art ist von Weisheit, die gerade im Raum ist. Also so man braucht Raum für seine Identität und um sich auszuleben. Manchen ist vielleicht Sicherheit wahnsinnig wichtig, manche brauchen ja Geld, um sich sicher zu fühlen. Anderen ist wichtig, anderen zu helfen, irgendwie was zu retten, zum Beispiel die Umwelt. Und ich will das alles auch gar nicht unbedingt verurteilen und ich will auch gar nicht sagen, dass so die Ziele nicht mit dem übereinstimmen, was Gott sich vielleicht für uns wünscht. Aber wenn ich auf meine Sicherheit zum Beispiel bedacht bin oder wenn ich selbst etwas retten will, dann ist es schon gar nicht so einfach zusammenzudenken mit einem Gott, der sich eben erniedrigt und sich eben die Aufgabe von unserem Stolz wünscht und vielleicht von unserer Sicherheit. Oder das zusammenzudenken mit einem Gott, der der Retter ist und man sich erst selber retten lassen muss. Das scheint für viele im ersten Moment dann doch eher unlogisch oder passt nicht gut zusammen. Jetzt haben wir geschaut, warum Menschen das Evangelium nicht nachvollziehen können. Aber wir haben ja gelesen, es ist keine Dummheit. Und im Text wurden auch die Worte Gottes Weisheit genutzt. Also was ist denn jetzt diese Weisheit in den Augen Gottes? In der Bibel, da geht es ja schon häufig um Weisheit, also um weise Menschen oder wie man sein sollte, wenn man weise ist. Oder es wird gesagt, dass Gott weise ist. Das kommt häufig vor und sehr, sehr häufig kommt Weisheit in den Sprüchen vor. Ich habe mal exemplarisch welche rausgesucht. Wer weisen Herzens ist, nimmt Gebote an. Wer aber ein Narrenmaul hat, kommt zu Fall. Ein Tor zeigt seinen Zorn alsbald, aber wer Schmähungen überhört, der ist klug. Ein Tor schüttelt all seinen Unmut aus, aber ein Weiser hält an sich. Ich würde sagen, wenn ich das so lese, Weisheit hat jetzt gar nicht so viel mit Intellekt zu tun oder eigentlich gar nichts mit Intellekt zu tun, sondern das ist eher so eine Lebenseinstellung. Also nicht hochmütig sein, sondern demütig, nicht den Streit suchen, sondern eher Frieden. So das Beispiel für Weisheit oder einen weisen Menschen in der Bibel, würde ich sagen, ist König Salomo, der ja Weisheit von Gott geschenkt bekommt und dann auch während seinen Lebzeiten noch international dafür bekannt ist, wie weise er ist. Und auch über ihn können wir was lesen. Denn er herrscht im ganzen Land diesseits des Euphrat, von Tifsach bis Gaza, über alle Könige diesseits des Euphrat und hatte Frieden mit all seinen Nachbarn ringsum, sodass Juda und Israel sicher wohnten, jeder unter seinem Weinstock und unter seinem Feigenbaum, von Dan bis Beersheba, solange Salomo lebte. Was wir hier über ihn lesen, das ist ein Zeugnis seiner Weisheit oder wie er eben weise regiert hat. Nämlich, es war Frieden mit all seinen Nachbarn und die Leute haben sich sicher und wohl gefühlt in einem, sie hatten ein gutes Leben, hatten ein Gefühl von einem guten Leben. Also über diese Eigenschaften sagt Gott, über diesen Lebensstil, das ist weise. Und über Salomo können wir lesen, der war auch weise. Und über Gott können wir auf jeden Fall auch lesen, dass Weisheit zu ihm gehört, zu seinem Charakter. Vorhin im 21. Vers stand auch, seine Weisheit zeigt sich in der ganzen Schöpfung. Oder in Jeremia können wir auch davon lesen, er ist es, der die Erde durch seine Kraft geschaffen, den Erdkreis durch seine Weisheit fest gegründet und durch seine Einsicht den Himmel ausgespannt hat. Also wir können festhalten, Weisheit gehört auf jeden Fall auch zu seinem Charakter, das gehört zu Gott. Und trotzdem finde ich es immer noch nicht ganz fassbar, was Weisheit oder diese Weisheit eigentlich bedeutet. Ich durfte einen Satz lesen, der mir ein bisschen geholfen hat, das ja, irgendwie fassbarer für mich zu machen, von einem deutsch-kanadischen Pastor, der heißt Wolfgang Fulzen. Und der hat geschrieben, Weisheit ist einer der Eigenschaften Gottes, in der er die besten Ergebnisse schafft, durch die besten und möglichsten Wege. Also wir dürfen jetzt glauben, dass diese scheinbar unsinnige Botschaft des Evangeliums der beste Weg ist, um die besten Ergebnisse zu erreichen. Also wir können erkennen, dass das ja vielleicht scheinbar erstmal Unsinn ist, das Evangelium, dass da Jesus für uns gestorben ist. Aber dann dürfen wir den Schritt machen, anerkennen, dass es eben doch große Weisheit ist. Und den Schritt zu machen, das ist das Vertrauen in Jesus und das ist Glaube und das können wir nicht von uns aus, sondern das ist ein Geschenk von Gott. Und wir können es auch bei keinem anderen selbst hervorrufen, sondern das ist immer ein Geschenk, was Gott schenken muss. Also wenn wir jetzt irgendwie mal in der Situation sind und dazu kommen, von Jesus erzählen zu wollen oder zu können und die Möglichkeit haben, vom Evangelium zu erzählen. Und überlegen, ja, wie verpacke ich das jetzt vielleicht am besten, damit die andere Person das nicht sofort als Unsinn abstempelt oder damit es nicht zu wild ist. Dann dürft ihr euch an diesen Text erinnern. Da steht nämlich ganz am Anfang, ihr braucht keine kunstfertigen Worte, irgendwie um das Ereignis am Kreuz logisch darzustellen, denn das nimmt der Botschaft die Kraft. Das Evangelium, das spricht für sich selbst und Gott schenkt dann den Glauben oder das Verständnis für seinen Tod und die Sündenvergebung. Das ist eben die Weisheit Gottes und darauf dürfen wir vertrauen. Weisheit ist eine der Eigenschaften Gottes, in der er die besten Ergebnisse schafft durch die besten, möglichsten und eben scheinbar unmöglichsten Wege. Diese Botschaft, die hat Kraft, das dürfen wir auch lesen. Das Evangelium, das hat eine Kraft, ganz konkret bei uns. Erinnert euch noch an Nathanael am Anfang? Für den hat es scheinbar keine Kraft mehr gehabt und ich weiß nicht warum und ich verstehe es nicht und es tut mir auch irgendwie echt leid. Und an der Stelle möchte ich gerne mit euch präventiv sein. Ich will nicht, dass wir vergessen, dass es eine Kraft für uns hat oder was diese Kraft für uns bedeutet. Ich habe mit jemandem darüber gesprochen, was die Botschaft bei ihm auslöst oder was die Kraft ist, die er spürt, wo er seine Hoffnung hernimmt. Und er hat sofort an seine Kinder gedacht und dass er da nicht immer der perfekte Papa ist und dass er ja Sündenvergebung braucht und jemanden anderes, der im Notfall bei seinen Kindern vielleicht Wege richtig leitet. Das war jetzt was, woran ich gar nicht gedacht habe, was wahrscheinlich daran liegt, dass ich keine Kinder habe. Aber bei mir ist es zum Beispiel, würde ich sagen, wenn ich daran denke, dass Jesus für mich gestorben ist, dann gibt mir das Hoffnung, weil ich weiß, irgendwann werde ich bei ihm sein und alles, was jetzt seltsam oder blöd ist und was schief läuft, wo ungute Dinge sind, Ungerechtigkeit, das wird irgendwann mal einfach weg sein und das gibt mir voll Hoffnung und Kraft. Und so wie das zwischen dem Vater und mir auf jeden Fall Unterschiede gibt, in so einer, in dem Kern der Botschaft quasi, was Kraft gibt, denke ich, wird das ja zwischen uns auch sehr unterschiedlich sein. Und deswegen dürft ihr jetzt mal diese Zettel nehmen, die auf eurem Platz lagen oder hier an der Seite sind. Genau, und im ersten Schritt dürft ihr überlegen, was denn, was der Kern der Kraft oder der Botschaft ist, was euch so Kraft und Hoffnung gibt. Im zweiten Schritt dürft ihr das dann darauf schreiben. Und im dritten, wenn ihr mögt, dürft ihr euch auch richtig gerne mit einem Menschen neben euch darüber austauschen. Und wenn ihr keine Lust habt, euch auszutauschen, dürft ihr angestrengt auf euer Blatt schauen, dann spricht euch keiner an. Genau, oder wenn ihr das Gefühl habt, euch gibt es vielleicht diese Botschaft gar keine Kraft und ihr wisst nicht, was ihr aufschreiben sollt, dann könnt ihr vielleicht Fragen aufschreiben, was ihr seltsam findet oder ihr müsst auch gar nichts aufschreiben. Genau, ich gebe euch mal ein bisschen Zeit dafür. Viel Spaß. Ihr dürft langsam zum Ende eurer Gespräche kommen und dürft sie gerne nachher auch noch weiterführen. Und ich hoffe, ihr hattet richtig gute Gespräche und ich würde noch einmal zum Abschluss beten. Vater, ich danke dir, dass du Mensch geworden bist und dass deine Weisheit irgendwie so viel höher ist als unsere und dass du durch so einen scheinbar völlig wilden Weg uns retten willst und gerettet hast. Und ich danke dir, dass du uns da Kraft geben willst und dass in deiner Botschaft Kraft liegt. Und ich bitte dich, dass wir das ganz konkret immer wieder spüren. Amen.